Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Es grüßt Sie herzlich. Gregor Dorn ist zu unserer heutigen Sendung Subsistit, die Kirche Christi und die vielen Kirchen nach dem Zweiten Vatikanum zum Jahrestag von Lumen Gentium, der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, die vor 45 Jahren am 21. November 1964 verabschiedet und promulgiert wurde. Subsistit, bei einem solchen Titel, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es handelt sich schlicht um einen Druckfehler oder ein Versehen, dass so ein seltsames Fremdwort da hineingerutscht ist. Oder der zuständige Redakteur der Sendung hat sich einen eitlen Scherz erlaubt und wollte mit so einem Titel einfach ein bisschen Bildung heucheln und die Sendung künstlich interessant machen. Immerhin, sie erinnert an ein Ereignis vor fast genau, auf den Tag genau, 45 Jahren, die Promulgation eines der bedeutendsten lehramtlichen Texte des 20. Jahrhunderts, der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Und da greift man nun dieses doch völlig unbekannte Wort heraus. Einwand scheint schon ganz richtig zu sein. Auf den ersten Blick sieht es wirklich ein bisschen schräg aus. Allerdings, dieses winzige Prädikat Subsistit, das hat nun wirklich Theologiegeschichte gemacht und das bis heute. Das wird allein schon dadurch bezeugt, dass man immer weniger gewagt hat, es überhaupt noch zu übersetzen. Bis heute erhitzen sich Gemüter an diesem kleinen Wort und irgendwie wird man beim Beobachten der Diskussion den Verdacht nicht so wirklich los, dass es das Zeug dazu hat, also dieses Wort, das Zeug dazu hat, vielleicht sogar der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium zu sein. Grund genug, dass wir da heute mal nachfragen. Und das tun wir bei Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz. An der dortigen päpstlichen Hochschule lehrt er Philosophie und Metaphysik. Gleichzeitig steht er der altehrwürdigen Stiftsbibliothek vor. Und dort ist er uns heute Abend wieder telefonisch verbunden. Grüße Gott, Pater Dominikus.
Guten Abend.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Credo-Sendung heute Abend nehmen, dass Sie uns heute dieses wichtige Wort und seinen Hintergrund im Kontext der gesamten Konstitution etwas erhellen, ja, und damit auch unserem Verständnis von Kirche aufhelfen. Pater Dominikus, Ihnen nun das Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes diesen Vortrag ausdrücklich mit einem Gebet beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das, was recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Die einzige Kirche Christi, in dieser Welt als Gesellschaft gefasst und geordnet, ist verwirklicht, subsistit in der katholischen Kirche. Dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils, Paragraph 8. Dieser Vortrag hat es mit der Kirche zu tun, mit ihrem Ursprung und ihrem Wesen, vor allem aber mit der Frage, wo sie anzutreffen ist und ob sie überhaupt wirklich und nicht vielmehr erst vom Ende der Zeit her oder zumindest doch aus der Zukunft kommend zu erwarten ist. All diese Fragen, wenn sie mit einigem Ernst vorgenommen werden, zeigen, dass die Kirche mittlerweile in die Schachtel dessen geraten ist, was am Christentum als aporetisch auffällt, also zweifelhaft geworden ist. Zu einer Zeit, in der an der Kirche in ihrem geschichtlichen Stand nicht allein nach außen zu, sondern vielmehr noch in deren Inneren die Fäulnis theologischer Verwerfungen und politischer Kompromittierungen fraß, schrieb der deutsche Kirchenhistoriker Johann Adam Möhler in seinem in erster Auflage 1832 publizierten Buch »Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten über die Kirche. Zitat: So ist denn die sichtbare Kirche der unter den Menschen in menschlicher Form fortwährend erscheinende, stets sich erneuernde, ewig sich verjüngende Sohn Gottes, die andauernde Fleischwerdung desselben, so wie denn auch die Gläubigen in der Heiligen Schrift der Leib Christi genannt werden. Obgleich diese theologische Auskunft sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach einer Zeit der Wüste und der Dürre in einem plötzlichen Frühling des ganzen kirchlichen Lebens neuerlich bestätigen sollte, wollte das sakramentale Geheimnis der Kirche in theologischer Hinsicht sich nur unwesentlich aus dessen kanonistischer Fassung und juristischer Beschränkung erheben. Schließlich sprach Romano Guardini 1922 in seinem Buch Vom Sinn der Kirche eine Wahrnehmung aus, die sich in den folgenden Jahrzehnten nicht nur bewahrheiten sollte, sondern auf liturgischem, theologischem und literarischem Gebiet außerordentlich fruchtbar werden sollte. Die Kirche erwacht in den Seelen. Die heute fast vergessene katholische Literatur der 40er und 50er Jahre bezeugt in hohem Maße die erstaunliche Tiefe, zu der ein Schriftsteller im Erfassen des Geheimnisses der Kirche gelangen konnte. Elisabeth Langgessers Roman »Das unauslöschliche Siegel«, die »Hymnen an die Kirche« von Gertrud von Lefort, die Romane von Georges Bernanos, allen voran »Das Tagebuch eines Landfahrers« und Paul Claudels Monumentaldrama »Der seidene Schuh« bilden nur einige wenige Beispiele für die literarische Deutung der christlichen Existenz im Horizont des Mysteriums der Kirche und auf dieses zu. Noch die 1950er Jahre waren von Publikationen angeräumt, denen man den unverhohlenen Stolz auf die leuchtende Gestalt der Kirche, der Stadt auf dem Berg, von Weitem schon ablesen konnte. Heute ist solcher Triumphalismus nur noch antiquarisch zu haben und bei vielen einer Verlegenheit gewichen, die das Wort von der Kirche nicht mehr recht zu gebrauchen weiß und daher mit äußerster Vorsicht verwendet. Da die Regel gilt, man könne ohne eingestandene Oberflächlichkeit im Grunde über gar nichts reden, will ich das hier gleich exekutieren und in wenigen Strichen ein Bild abliefern, das die diesbezügliche Schwierigkeit im Überblick andeutet. Der Ordnung des Denkens und der Dinge folgend und von ihr geleitet soll also zuerst gefragt werden, was die Kirche in ihrem Leben bestimmt und woran sie demnach ihrem Wesen gemäß zu orten und zu erkennen ist. Nach der Lehre der Apostelgeschichte sind dies vier Besonderheiten. A. Christlicher Glaube ist wesentlich kirchlicher Glaube. Es ist durchaus paradox, aber das Antlitz Christi ergibt sich dem Leser nicht aus der vermeintlichen Objektivität der Schrift, sodass er nur lernen müsste, diese recht zu verstehen, sondern aus einer persönlichen Entscheidung und Stellungnahme, die Glauben genannt wird. Und auch dies mutet dem modernen Menschen paradox an, zu einer Sicherheit des Überzeugtseins führt, die weit jenseits dessen liegt, das in der Neuzeit als unbezweifelbares Wissen qualifiziert wird. Insofern mit Glauben ein Akt des Erkennens ausgesagt werden soll, erreicht dieser einen Grad von Entschiedenheit, den das empirische oder experimentale Wissen zu garantieren niemals in der Lage ist. Die Alternative verlautet also nicht in der Bestimmung des Glaubens als Kompensation des verweigerten Wissens, sondern in der Auffassung des Wissens als durch den Glauben Versichertem. Der wahre Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift liegt der Schrift demnach nicht nur voraus, was an sich nichts Besonderes wäre, sondern auf einer ganz anderen Ebene als der philologischen. Ist dieser Sprung ins Psychologische einmal akzeptiert, was durchaus nicht selbstverständlich, dennoch äußerst klug ist, dann sind die weiteren Schritte klar. Glaube ist Zustimmung und Entscheidung für etwas oder, wie in diesem Fall, jemanden. Wenn aber gelten soll, dass dieser sich nur dem Glaubenden und für ihn Entschiedenen überhaupt erschließt, dann wird es immer so sein, dass sich der Glaubende auf den Glauben anderer Glaubender verwiesen weiß, wenn er eine solche inhaltlich bestimmte Entscheidung trifft. Er entscheidet sich für Jesus Christus gerade so, wie dieser einer Gemeinschaft von Glaubenden offenbar geworden ist. In diesem Sinne konnte Romano Guardini sagen, ich liebe die Kirche, denn sie sagt mir, wer Jesus Christus ist. Nun ist der Glaube zudem eine Entscheidung im Inneren der Vernunft. Es ist ihm aufgetragen, vernünftig zu sein. Der heilige Paulus hat deswegen einmal davor gewarnt, den Glauben ohne Überlegung anzunehmen. Es ist dem Glaubenden aufgetragen, zu prüfen, ob eine Gemeinschaft tatsächlich qualifiziert ist, ihm ein Bild von Jesus Christus zu zeigen, das vor der Wirklichkeit und Wahrheit verantwortet werden kann. Es ergibt sich also, dass der Akt des Glaubens in psychologischer Hinsicht, also dem inneren Rhythmus nach, in dem er zustande kommt, zwangsläufig in eine Gemeinschaft führt, die sich im Urteil des Verstandes als kompetent erweist, verbindlich von Jesus Christus zu reden. Damit wird nun auch verständlich, dass die im Hebräerbrief vorgelegte biblische Definition des Glaubens sich weit jenseits der neuzeitlich verengten Grammatik einstellt, nach der mit Glauben ein Erkennen benannt wird, dessen man sich nicht wirklich sicher sein kann. Dort lesen wir, es ist aber der Glaube, das feste Vertrauen auf das Erhoffte, ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Hebräerbrief, 11. Kapitel, 1. Vers. B. Christliches Heil ist wesentlich kirchlich vermitteltes Heil. Die Kirche ist jedoch nicht allein die Hüterin des wahren Antlitzes Jesu Christi, sondern auch die Verwalterin des in seiner Passion, seinem Tod und seiner Auferstehung erwirkten Heiles. Christus bringt sich selbst auf dem Altar des Kreuzes dem Vater als endgültiges Sühnopfer dar, das die Sünden der Welt hinwegnimmt und die Macht des Todes, den der heilige Paulus den Sold der Sünde nennt, bricht. Sind Sünde und Tod entmachtet, dann wird auch der Satan in den Strudel dieser Vernichtung hineingezogen und als Fürst dieser Welt dem Gericht unterstellt und seiner Herrschaft beraubt. So sagt der Herr im Evangelium, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Die Frucht der Erlösung, die Paulus im Galaterbrief Freiheit nennt, wird vom Herrn selbst in die Hände der Kirche gelegt, welche sie in den Sakramenten an die Gläubigen weitergibt. Vor allem in den Sakramenten der Taufe und der Eucharistie erfährt der an Christus glaubende Mensch die Befreiung von Sünde, Tod und Teufel in der innigsten Vereinigung mit dem sich aus Liebe opfernden Herrn. C. Christliches Beten ist wesentlich kirchliches Beten. In seinem Epheserbrief nennt der heilige Paulus die Kirche die Braut Christi, die er, Christus, hegt und pflegt, die er sich selbst herrlich zuführen wollte, ohne Flecken oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Epheserbrief, 5. Kapitel, der Vers 27. Seit dem Tag seiner Himmelfahrt wartet die Braut auf die Wiederkunft des Bräutigams. Der hat ihr für die Tage des Verlassenseins den Heiligen Geist gegeben, als Tröster und Beistand, als Lehrer und Repetitor, als das Prinzip aller Heiligung und als die Stimme des Gebetes. Denn die in den Evangelien immer wieder erhobene Mahnung zum Gebet steht aufs Engste in Zusammenhang mit dem geheimnisvoll im Wissen des Vaters verborgenen Datum der Wiederkunft des Bräutigams. Wachet und betet, denn ihr wisst die Stunde nicht. Die Kirche betet mit und im Heiligen Geist der Wiederkunft ihres Herrn und Hauptes entgegen und will so zu jeder Zeit bereit sein, ihm entgegenzugehen, wenn er kommt. Die Kirche betet mit der Stimme des Heiligen Geistes, der allein die Absichten Gottes kennt und in allem die zur Kraft gewordene Sehnsucht nach der Vereinigung mit Christus ist. Das Gebet der Kirche schläft nicht, denn in ihm wacht der Geist über die Sehnsucht der Braut, die fortwährend mit dessen des Geistes Stimme ruft: Komm, Herr Jesus. Der christogene Mensch aber wird nur dann recht beten, wenn es ihm in und mit der Kirche um die Heiligung des Namens des Vaters, die Ankunft seines Reiches und die Erfüllung seines Willens geht. D. Christliches Leben ist wesentlich kirchliche Gemeinschaft. Niemand jedoch kann mit der Sehnsucht des Heiligen Geistes nach dem Bräutigam Christus rufen, der nicht in der Gerechtigkeit steht, die dazu führt, die Not des Bruders zu sehen. So wird das Leben der kirchlichen Gemeinschaft zur Bewährungsprobe für die Wahrheit der Anbetung und die heiligende Kraft der Sakramente. Was auch immer der Glaubende von Christus und seinen Geheimnissen in der Kirche erfährt, er versteht sich darauf erst dann, wenn er in die Freiheit von der Sünde tätig eintritt, indem er für seinen Bruder und Nächsten sorgt. So mag einer noch so sehr glauben, beten und in den Sakramenten von Christus und seinem Tod her sich heiligen lassen. Ist sein Auge dabei blind geblieben für die Not und das Bedürfnis des anderen, so bleibt er ein Satansbraten und eine teuflische Gans. Damit ergibt sich jene in Aussicht gestellte, durchaus oberflächliche und doch auf das Wesentliche zurückkommende Skizze dessen, was die Kirche als solche erkennen lässt. Wo immer die Kirche ist, wird dies ihr Aussehen und ihr Merkmal sein. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, der Glaube, und in der brüderlichen Gemeinschaft, die Caritas, im Brotbrechen, den Sakramenten und den Gebeten. Zweites Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 42. Die Kirche zeigt sich immer dort, wo apostolische Lehre, sorgende Gemeinschaft, Sakramente und liturgisches Beten aufeinandertreffen. Andererseits entnimmt die klassische Apologetik dem Credo, der verbindlichen und verbindenden Bekenntnisformel christlicher Existenz, vier weitere Note, Erkennungszeichen, welche die Kirche in ihrem Wesen veröffentlichen und darum auch für den externen Blick in Erscheinung treten lassen. Die Kirche ist eine, sie ist heilig, sie ist katholisch, also universal, und sie ist apostolisch. Dabei handelt es sich nicht um beiläufige Eigenschaften, die in die Disposition der Zeit gestellt wären, sondern aller Geschichte unterlegte Wesensmerkmale, ohne deren Anwesen von der Kirche gar nicht gesprochen werden kann. Die Kirche erwirkt demnach nicht im historischen Sinn die von ihr ausgesagte Heiligkeit, sodass sie in eben dem Maße anzutreffen wäre, in dem ihr dieses gelingt, sondern wird als heilig auf eine Weise bezeichnet, die nie verloren gehen kann und darum erst recht sichtbar macht, wie sehr diejenigen, in deren Hände der Kirche Schicksal zeitlich gelegt ist, deren Wesen und Dasein in der Zeit der Möglichkeit nach zu verdunkeln vermögen. Schaden jedoch können sie der heiligen Kirche nicht. Wo immer die Kirche also anzutreffen ist, sie wird in der durch die vier Note, die vier Erkennungszeichen bestimmten Weise erscheinen. Oder eben in dem Sinne nicht, dass sie gar nicht da ist. Dass nun die Kirche, wenn diese ontologische, von der Zeit und Geschichte unerreichbare Natur einmal angenommen ist, zwar in der Welt und doch nicht von ihr ist, dies nämlich meint das Wort heilig, dass nämlich in ihr, der Kirche, der wahre und endgültige Tempel des Wohnens Gottes unter den Menschen in der Herrlichkeit des Heiligen Geistes aufgestellt ist, dass sie errichtet ist und besteht auf dem Fundament der Apostel und im Anspruch der ihr übergebenen und von ihr verkündeten Wahrheit universal, also katholisch sein muss. All das steht unter den Gutwilligen heute kaum zur Diskussion, wenn denn die Kirche überhaupt noch außerhalb eines verschämten Schuldkomplexes und einer peinlichen Selbstbezichtigungslyrik zum Thema gemacht wird. Anders steht es hingegen mit der Daseinsweise der Einheit, die von der Kirche sagt, sie sei eine und nicht viele. Damit ist angezeigt, dass von der Kirche gar nicht im Mehrfachen gesprochen werden kann, da sie nur eine sein kann, weil sie nur eine ist. Zwei Kirchen machen in dieser das Wesen der Sache betreffenden Hinsicht weder mehr Kirche noch überhaupt die Kirche. In letzter Konsequenz wäre dann die Kirche ein Exerzierplatz des Prinzips vom Widerspruch, der die Frage darauf hinauskommen ließe, dass da, wo die Kirche ist, nicht zugleich eine andere sein kann. Was heißt, entweder ist die eine das Original und die andere eine Kopie oder umgekehrt. Schließlich gibt es auch nur eine Mona Lisa und nur einen Isenheimer Altar. Es hat in der Geschichte auch nur eine Republik von Venedig gegeben, von der Kardinal Bellarmin sagte, sie sei ebenso sichtbar und ebenso konkret wie die Kirche. Genau an dieser Stelle aber beginnt das Problem. Denn von allem Anfang an fiel es dem empirisch orientierten Auge einigermaßen schwer, an der Kirche in pragmatischer Hinsicht jene Einheit wahrzunehmen, die ihr Wesen nicht nur bestimmt, sondern auch zur Erscheinung bringt. Bereits die Apostelgeschichte berichtet von Spannungen, die jenseits charakterlicher Verschiedenheiten und kultureller Vielfalt direkt den Kern des apostolischen Glaubens betrafen. Sollen die Christen das Gesetz des Mose befolgen oder sollen sie es nicht? Was im Grunde nichts anderes war als eine Anfrage an die Qualität und den Inhalt des Aktes der Erlösung selbst. Dennoch führte diese Frage nicht zur Spaltung der Kirche. Und doch ist es ebenso wahr, dass bereits damals neben der apostolischen, also in der Lehre der Apostel geeinten Kirche, Gruppen gelebt haben, deren Berufung auf Christus kaum noch in das hineingefügt werden konnte, was die Apostel von Christus erfahren hatten. Es kann heute nach Kenntnis und Auswertung der historischen Quellen für möglich gelten, dass das sogenannte große Schisma zwischen westlicher und östlicher Kirche von 1054 ein Fantasieprodukt der Kirchengeschichte des späten 19. Jahrhunderts gewesen ist und sich einer theologischen Meinungsbildung verdankt, die von den Jesuiten unter Führung von Pater Petrus Skarga in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Polen öffentlich vorgetragen, von Papst Clemens VIII. Unter jesuitischem Einfluss gefördert wurde und 1729 mit einem Dekret der Propagandakongregation auf lateinischer Seite ihren Abschluss fand, in dem jede Form der Communicatio in Sacris, also des gegenseitigen Sakramentenempfangs zwischen den schismatischen Griechen und dem dem Papst verbundenen Lateinern untersagt wurde. Wenn man es so sehen will, dann ist tatsächlich die erste bedeutsame Spaltung der Kirche durch den Protestantismus eingetreten, für den die Bezeichnung Reformation zu gebrauchen eine Verniedlichung der Sache darstellt und am historischen Effekt der Unternehmung geradewegs vorbeiführt. Da ich jeden Tag für Martin Luther bete, nehme ich für mich das Recht in Anspruch, den Protestantismus für eine Katastrophe zu halten, der gegenüber das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 mit wenigstens 30.000 Opfern ein Sandkastenstreich gewesen ist. Luther hatte sich um die apostolische Lehre nicht weiter geschert und das Verständnis des Glaubens exklusiv aus der Heiligen Schrift zu gewinnen versucht, so wie sie sich ihm in seiner Subjektivität mitteilte. Er nahm für sich in Anspruch, auf das sakramentale Band verzichten zu können, das durch die Jahrhunderte die Kraft der Sakramente den Menschen tatsächlich zu Heiligen garantiert hatte. Er erklärte die Messe für Schabernack und Aberglauben, setzte mit seiner Lehre vom Summus Episcopatus an die Stelle der geistlichen Autorität der Bischöfe, die in der Sendung der Apostel stehen, den Landesfürsten, entkleidete die Kirche jedes metaphysischen Wesens, um sie fortan als rein soziologisches Gefüge aufzufassen, verführte die Ordensleute zum Bruch ihrer Gelübde und rückte schließlich auf das Fundament aller Einheit des Glaubens und damit der Kirche vor, nämlich den Papst, den er den Antichristen nannte, der sich an heiliger Stätte im Namen und Auftrag des Teufels niedergelassen habe. Es wird mir immer unverständlich bleiben, wie man auf die Idee verfallen konnte, in all dem die Zurückformung der Kirche in ihre wahre Gestalt zu erkennen. Das Martyrologium Romanum ist voll von Katholiken, die damals ihr Leben für die Einheit der Kirche gelassen haben, weil sie sich weigerten, in der Messe Zauberwerk und dem Heiligen Vater den Satan zu sehen. Und es grenzt an Zynismus, wenn mancher der heutigen Theologen ein solches Verhalten für ökumenisch unpassend hält und als törichten Fanatismus bezeichnet. Es sind nicht diejenigen eine Belastung für den ökumenischen Prozess, die ihr Blut vergossen haben um der Kirche und ihrer Einheit willen, sondern schon eher die, die sie umgebracht haben. Zweifelsohne hatten Jahrhunderte zuvor die geschichtstheologischen Spekulationen des Joachim von Fiore, eines etwas eigenwilligen Zisterzienserabtes aus Kalabrien, bereits am Ende des 12. Jahrhunderts die Möglichkeit geschaffen, in der konkreten Kirche und damit im Papst das Bild des Antichristen zu erblicken. Eine Vorstellung, der die charismatischen Franziskaner der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nur allzu bereitwillig folgten. Dennoch war nie zuvor in vergleichbarem Ausmaß die Einheit der Kirche angegriffen worden wie durch Dr. Martin Luther. Im Verlaufe der Zeit sollte sich zeigen, dass die größte je dagewesene Verletzung der kirchlichen Einheit zu immer weiteren Spaltungen führen sollte, deren Ergebnisse heute unüberschaubar geworden sind. Wenn nun aber die Sakramentalität und die Einheit Wesensmerkmale der von Christus gestifteten und auf Petrus gegründeten Kirche sind, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, wo und als was die Kirche aktuell existiert. Muss man dann sagen, die Kirche Christi gibt es nach der Spaltung der Kirche nicht mehr, weil sie ihre Einheit verloren hat, und mit allem Risiko, dem geschichtliche Prozesse im Allgemeinen unterworfen sind, mit Gottes Hilfe in der Zukunft vielleicht wieder zusammenfinden könnte? Oder wird die christliche Kirche auch heute einfach aus der Summe derer bestehen, die sich in Glauben und Taufe zu Christus bekennen, ganz gleich, was sie von Christus denken und unter der Taufe verstehen? Und hat es überhaupt noch einen Sinn, im Konzert der kirchlichen Selbstbenennungen nach der wahren und wirklichen Kirche Jesu Christi zu fragen. Im Angesicht dieses Problemfeldes ist zudem zu sagen, dass der gesellschaftliche Kontext, von dem her sich ein Denkender heute all diesen Fragen zuwendet, deren Beantwortung nicht nur erschwert, sondern sowohl der Problemstellung auch als auch deren Lösung geradezu entgegensteht. So ist es mittlerweile gelungen, die dem Menschen anfängliche Frage nach der Wahrheit zum einen zu kriminalisieren, da sie unweigerlich in den Religionskrieg führt, zum anderen ihren Anknüpfungspunkt derart erfolgreich als politisches oder historisches Phänomen zu begreifen, dass sich systematische Anfragen nicht mehr erübrigen, sondern zum Ausweis eines regelrecht antiquierten und primitiven Denkens werden. Es kann jedoch nicht übersehen werden, dass der in der Person Jesu Christi erhobene Anspruch, sein Kreuz aufzunehmen und ihm Christus auf einem Weg nachzufolgen, der in keiner Weise an den Rändern zu offen, sondern historisch konkret und bestimmt ausfällt, für den nüchtern kalkulierenden Menschen die Frage nicht aufheben kann, ob das, was am Ende dieses Weges steht und diesen damit in jeder Phase verantwortet, auch wahr ist. Und welches tatsächlich die Mittel sind, ihn erfolgreich zu Ende zu gehen und wo sie zur Verfügung stehen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Aufgabe der Frage und der Denkkategorie der Wahrheit die Qualität des christlichen Bekenntnisses direkt und unmittelbar verändert. Wenn der Mensch nicht weiter mehr aus der Wahrheit ist, dann wird er Schwierigkeiten bekommen, die Stimme des Herrn zu hören, der dazu geboren wurde und in die Welt gekommen ist, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Das moderne Phänomen des ekklesiologischen Relativismus muss ein Christentum unverständlich erscheinen lassen, das nach einem Wort Tertullians aus dem Blut der Märtyrer lebt, die eine Probe auf die theologische Tugend der Hoffnung eingegangen sind, welche dann töricht erscheint, wenn es dabei nicht um die Wahrheit geht. Ein Christentum ohne Märtyrer aber ist ein Christentum ohne Christus. Der Wahrheit aber ist es eigen, weder politisch begründet noch historisch verantwortet zu sein. Es gilt vielmehr umgekehrt, dass Wahrheit, durch welche die Vernunft vollendet wird, Prinzip politischen Handelns und Ursache historischer Vollzüge ist. Stets liegt die Frage, was ist das Wahre und das Rechte, jedem Vollzug und Handeln in Staat und Geschichte voraus. Wenn anders, könnte von vornherein nicht davon gesprochen werden, solches Handeln und Tun trage an sich die Form des Vernünftigen und des Überlegten. Dann schließt sich die Frage an, vor welcher Instanz des Grundes diesbezügliche Verantwortung zu formulieren sei. Eine Frage, die, wenn Geschichte Geschichte begründen soll und politisches Kalkül politisches Handeln, wenn also keine Absicht besteht, aus dem Zirkel der endlosen Spiegelungen desselben herauszukommen, ins Bodenlose versinkt. Und da, beim Versinken in etwa, stehen wir heute. Wenn Einheit ein Wesenselement der Natur der Kirche ist, dann muss entweder gelten, dass solche Einheit nicht weiter besteht, bestehe auch die Kirche nicht weiter, oder die Kirche lebt Und dann muss sie auch eine sein, was wiederum unweigerlich zu der peinlichen Auskunft führt über eine Grenze, jenseits derer sie eben trotz allem, was dagegen aufgeboten werden kann, nicht mehr wirklich zu finden ist. Das Kriterium einer solchen Grenzziehung zu finden, wäre dann wichtig. Und ebenso die Frage danach, ob dieses Kriterium zu Recht besteht. Nun hatte Papst Pius XII. In seiner Enzyklika Mystici Corporis vom 29. Juli 1943 erklärt, Zitat, die wahre Kirche Christi, welche die heilige katholische, apostolische und römische Kirche ist. Dort im Paragraphen 13. Durch welche der einzelne Christ mit Christus selbst verbunden wird und verbunden ist, könne durch kein anderes Bild treffender gekennzeichnet werden als durch jenes des mystischen Leibes Christi. Der Satz zielt auf das Thema des Lehrschreibens, das sich vorgenommen hat, die Lehre von der Kirche als dem Leib Christi zu entfalten. Dennoch sagt er mehr nebenbei auch etwas über die Identität der Kirche Christi mit der katholischen Kirche. Diese ist jene Kirche, die Christus gestiftet hat und der Heilige Geist in der Geschichte belebt. Die Frage nach dem Kriterium, das ein Urteil über die Kirchenzugehörigkeit ermöglicht, wird damit durch den römischen Charakter der Kirche beantwortet und kann somit in der Einheit mit dem römischen Papst verankert werden. Nur jene Gläubige, die sich der Autorität des Bischofs von Rom unterstellt wissen und unterstellen, sind als Glieder der wahren Kirche Jesu Christi anzusprechen, denen die Fülle der heiligenden Kraft der Sakramente und die Wahrheit der sicheren Lehre zugänglich sind. 20 Jahre später beschreiben die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, feierlich verkündet am 21. November 1964, das Verhältnis zwischen der Kirche Christi und der katholischen Kirche nicht mit dem identitätsstiftenden Wort ist, sondern vermittels eines hochspeziellen Terminus aus der Sprache der philosophischen Metaphysik. Zitat: Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht, lateinisch subsistet, in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und den mit ihm in Gemeinschaft stehenden Bischöfen geleitet wird. Auch wenn sich außerhalb ihres Gefüges mehrere Elemente der Heiligung und der Wahrheit finden, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Zitat Ende. Es handelt sich um den Paragraphen 8 im ersten Kapitel von Lumen Gentium. Der Begriff subsistit für die Identität zwischen der Kirche Christi und der katholischen Kirche begegnet noch ein zweites Mal in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, nämlich auch in der Deklaration Dignitatis Humanae über die Glaubensfreiheit. Hanc unicam veram religionem subsistere credimus in Catholica et Apostolica Ecclesia. Diese einzige wahre Religion glauben wir verwirklicht zu sehen in der katholischen und apostolischen Kirche, dort bereits im ersten Paragraphen. Es sollte sich in der Folge zeigen, dass diese sprachliche Modifizierung eines einzigen Wortes im Kontext der Frage nach der historischen Realität der Kirche Jesu Christi zu weitreichenden Polemiken Anlass gab. War die bewusste Vermeidung des einfachen Terminus ist, Und die Tatsache, dass dieser durch ein Wort ersetzt wurde, von dem nicht angenommen werden konnte, dass es jedem sogleich verständlich sein würde, ein Signal dafür, dass die Exklusivität, mit der die katholische Kirche bisher für sich in Anspruch genommen hatte, in Haupt und Gliedern die eine und einzige Kirche Christi zu sein, auf dem Konzil fallen gelassen worden war, um damit den Weg zu eröffnen für ein weiteres Verständnis der Kirche und ihrer geschichtlichen Gestalt? Viele Theologen wollten es so sehen und lasen den Konzilstext in einer Weise, in der das Subsistit in einen Gegensatz zum Est der Pianischen Enzyklika geriet, womit dann eine Lehrentwicklung verbunden wurde, die das sogenannte elitär-katholische Selbstbewusstsein zur Disposition freigegeben und einen engstirnigen Dogmatismus im Sinne ökumenischer Weite überwunden hatte. Wie immer waren die Folgen zuerst und zunächst eine Veränderung der Sprache. So gewöhnten die Theologen sich daran, von Schwesterkirchen und überhaupt überall von Kirchen zu sprechen, nannten den Papst den Patriarchen des Westens und gruben das alte Modell byzantinischer Kirchenstruktur wieder aus, das unter dem Titel der Pentarchie die fünf von Kaiser Justinian dem I. benannten apostolischen Patriarchate der Welt zu gleichrangigen Trägern kirchlicher Jurisdiktion aufwertete oder im Gegenteil den römischen Primat in die Reihe der, wie gesagt wird, übrigen Patriarchate zurückversetzte. Ökumenisch engagierte Theologen setzten allen ihnen möglichen Scharfsinn daran, nachzuweisen, dass erst im Verlaufe des 18. Jahrhunderts von katholischer Seite her die Überzeugung entstand, es könne nur der zur Kirche gehören, der in Gehorsam und Einheit mit dem römischen Papst lebe. Es sind dieselben theologischen Zirkel, in denen die unierten Ostkirchen als Hindernis empfunden werden für den ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Christen. Und da wie dort läuft die Sache darauf hinaus, dass ein Verständnis der Kirche aufzugeben sei, das wesentlich in der Person und im Amt des Papstes wurzelt. Die Überzeugung, damit den Sinn und die Absicht der Konzilskonstitution genau erfasst und weitergedacht zu haben, konnte mitunter so stark werden, dass sie die Qualität eines lupenreinen Vorurteils annahm. Als am 30. Juni des Jahres 2000 die römische Glaubenskongregation in einer Note über den Ausdruck Schwesterkirchen unter Nummer 11 feststellte, es sei ein schwerwiegender Fehler, von unseren beiden Kirchen zu sprechen, wenn man dabei die eine heilige katholische und apostolische Kirche im Auge habe und nur auf der Ebene von Teilkirchen könne das Wort Schwesterkirche überhaupt zulässig sein, so wollten nicht wenige Ökumeniker daraus die Annahme ableiten, die Kongregation für die Glaubenslehre habe hier sagen wollen, dass von Gesamtkirche im Sinne der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche nur dann gesprochen werden könne, wenn diese auch die Kirchen des Ostens mitmeine, also ausdrücklich auch dort anzutreffen sei, wo keine Gemeinschaft mit dem römischen Papst besteht. Tatsächlich jedoch war es die Absicht des Dokumentes herauszustellen, dass gemessen an der Wesensweise der Kirche als einer heiliger katholischer und apostolischer neben der römischen Kirche keine andere christliche Gemeinschaft in diesem Sinne Kirche genannt werden kann. und daher der Wortgebrauch Schwesterkirche irreführend und falsch ist. Denn die Kirche kann nur eine sein, oder sie ist gar nicht. So sagt es auch die Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige katholische und apostolische bekennen. Sie zu weiten hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen. Ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und ihre Leitung anvertraut. Für immer hat er sie als Säule und Feste der Wahrheit errichtet. Diese Kirche nun subsistiert in der katholischen Kirche. Gemäß diesem Text, dem dogmatische Qualifikation zukommt, ist die Frage nach der einen Kirche Christi nicht von deren Felsen und Fundament, dem Papst und Nachfolger Petri, zu trennen, dem von Christus selbst, dem Herrn, aufgetragen wurde, dessen Lämmer zu weiden. Der Begriff subsistieren oder Subsistenz hat eine lange und verwickelte Geschichte. In der frühkirchlichen und patristischen Theologie wurde der bei der Philosophie ausgeborgte Terminus verwendet, um das griechische Wort Hypostasis, das im Zusammenhang der Frage nach der Trinität und der wahren Natur Jesu Christi eine zentrale Rolle spielt, ins Lateinische zu übertragen. In diesem Zusammenhang konnten sich die Theologen jahrhundertelang nicht wirklich darin einig werden, was mit diesem Wort genau gesagt werden sollte. Gerade die deutschsprachigen Theologen kennen das Wort Subsistenz vor allem aus den trinitarischen und christologischen Klärungsversuchen, die das erste Jahrtausend der Kirchengeschichte bestimmt haben. Und so mag es schon sein, dass der Eindruck entstehen konnte, es wäre hier ein inhaltlich wenig fassbarer Begriff zur Beschreibung der Beziehung der Kirche Christi zur katholischen Kirche eingesetzt worden, um einerseits das strenge und zugleich peinliche Ist zu vermeiden und andererseits sich auf keine klare Aussage festlegen zu müssen. Tatsächlich jedoch nimmt der Terminus subsistere dann einen präzisen Sinn an, wenn er seiner Herkunft gemäß als philosophischer Ausdruck aufgefasst wird. Dann nämlich wird es erstens unmöglich, ihn in einen Gegensatz zum Ist, zum Est zu verfügen, sondern zweitens und ganz im Gegenteil deutlich, dass es sich dabei um eine innere Bestimmung der Weise handelt, in der etwas da ist. Die klassische Metaphysik des Aristoteles, in deren Zuständigkeit die Klärung dieser Frage fällt, unterscheidet zunächst grundsätzlich zwei Arten, in denen ein Seiendes gegeben ist. Etwas kann nämlich in sich sein oder in einem anderen. In beiden Fällen geht es um die Beantwortung der Frage, wie oder wessen Charakter das Ist in dem Satz, der Baum ist grün, ist. Wird es nicht von einem anderen ausgesagt, das Seiende, und ist es in keinem anderen? So spricht Aristoteles davon, es sei in der Weise der Substanz. Setzt es aber ein anderes voraus, an dem oder durch das es ist, dann ist es Sein in der Art des Beiläufigen oder des Akzidents oder der Eigenschaft. So vermag ein Mensch zeit seines Lebens an körperlicher Fülle zu- oder abnehmen, Er bleibt doch immer derselbe, der er ist. Sein Selbstsein ist die Substanz. Das mehr oder weniger Ausgedehnte seines Bauches ist ein Akzidenz, eine Seinsweise, die an der Substanz in Erscheinung tritt. In jedem Fall bezeichnet die Seinsweise der Substanz die Grundbedeutung, die stets gemeint ist, wenn von Seiendem und von den Weisen zu Sein gesprochen wird. An der Substanz selbst können jedoch zwei weitere Aspekte freigesetzt werden. Je nachdem, ob ich sie, die Substanz, als Trägerin von Akzidenzien, also Eigenschaften, oder eben als das selbstständig Seiende betrachte, das zu sich keines anderen bedarf, weil es aus sich selbst bereits all das ist, was es ist. Im ersten Fall, wenn ich die Substanz betrachte unter dem Gesichtspunkt, dass sie Trägerin von Eigenschaften ist, wird sie als Subjekt aufgefasst. Im zweiten Fall, wo es darum geht, sie als das, was durch sich selbst ist und deswegen keines anderen bedarf, betrachtet wird, wird sie als Subsistenz verstanden. Zusammenfassend kann also gesagt werden, nur weil die Substanz subsistiert, vermag sie auch Subjekt, Träger für anderes zu sein. Blickt man von daher auf den Satz aus dem Paragraphen 8 von Lumen Gentium zurück, demnach die Kirche Christi in der katholischen Kirche subsistiert, so wird damit ausgedrückt, dass die durch das Wort ist bezeichnete Identität von Kirche Christi und katholischer Kirche innerlich dadurch bestimmt wird, dass die Kirche Christi in der katholischen Kirche so gegenwärtig ist, dass zu dem, was sie ist, nichts weiteres gehört, weil nichts fehlt, das noch ausständig wäre oder erwartet werden müsste. Das Ist, welches zwischen der Kirche Christi und der katholischen Kirche steht, drückt einen Grad von Identität aus, der sich auf die festeste und eindeutigste Weise überhaupt bezieht, in der Seiendes sein kann. Nämlich als Substanz im Sinne der Subsistenz, als Substanz im Sinne des Selbstseins. Das ist es, was gesagt wird, wenn einer sagt, die Kirche Christi subsistiere in der katholischen Kirche. Von daher wird auch verständlich, wie wenig aufgeregt der Moment war, als Pater Sebastian Tromp aus der Gesellschaft Jesu, der maßgeblich den ersten Entwurf des Schemas über die Kirche in der Vorbereitungsphase des Zweiten Vatikanischen Konzils erstellt und redigiert hatte und auch bei der Erstellung aller weiteren Schemata federführend war, den Begriff des Subsistit in den vierten Entwurf, der der letzte war, zu Lumen Gentium einfügte. In den ersten beiden Entwürfen fehlte überhaupt jeder Bezug auf die Frage nach der realen Verwirklichung der von Christus gestifteten Kirche. Erst im dritten Schema, das von Februar bis April 1963 diskutiert wurde, tauchte dann die Formulierung ad est in, die Kirche Christi ist in der katholischen Kirche anwesend, auf. Und schließlich fügte Pater Tromp das Subsistit an dessen, nämlich des ad est in, Stelle ein, was ohne jede Diskussion in der Vorbereitungskommission geschehen konnte, da es auf allgemeinsten Konsens stieß. Waren die Konzilsväter vielleicht unkritisch oder müde geworden, dass ihnen der fremde Begriff so gleichgültig war? Ganz im Gegenteil. Denn um den unmittelbar auf die vermittelste Subsistit ausgedrückte Identität der Kirche Christi mit der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri geleitet wird, folgenden Satz wurde auf das Heftigste gestritten. Nämlich, das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres der Kirche Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Hier war es vor allem die Formulierung Elemente der Heiligung und der Wahrheit, die den Vätern des Konzils zum Anlass des Streitens wurde. Wenn es aber nun so ist, dass die katholische Kirche die Kirche Christi ist, und zwar in der Weise der Subsistenz, dann ist damit auch die Möglichkeit eröffnet, dass sie es in der Weise des Subjektes ist. Und damit geht nun tatsächlich das Subsistit über das schlichte Est hinaus. Denn hier ist ausgesagt, dass die Kirche auch all das andere trägt, das sich an kirchlichem ausschnitthaft findet, jenseits ihrer eigenen Grenzen. Und das, wie das Konzil sagt, weil es zur Kirche gehört, auf diese innerlich in einem Fort zudrängt. Und man wird darüber hinaus auch sagen müssen, dass alles andere, das an der Welt, ihrer Geschichte und ihrer Kultur wahr ist und wertvoll, im Letzten hindrängt auf die Kirche, weil sie in der Welt die sakramentale Gegenwärtigkeit dessen bedeutet, der von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit. So möchte ich schließen mit der dritten Hymne der Gertrud von Lefort über die Heiligkeit der Kirche. Angesprochen ist die Kirche, die Braut Christi. Du hast einen Mantel aus Purpurfäden, die sind nicht auf Erden gesponnen. Deine Stirn ist mit einem Schleier geschmückt, den haben dir unsere Engel geweint. Denn du trägst Liebe um alle, die dir Gram sind. Du trägst große Liebe um die, welche dich hassen. Deine Ruhe ist immer auf Dornen, weil du ihrer Seelen gedenkst. Du hast 1000 Wunden, daraus strömt dein Erbarmen. Du segnest alle deine Feinde. Du segnest noch, die es nicht mehr wissen. Die Barmherzigkeit der Welt ist deine entlaufene Tochter und alles Recht der Menschen hat von dir empfangen. Alle Weisheit der Welt hat von dir gelernt. Du bist die verborgene Schrift unter all ihren Zeichen. Und du bist der verborgene Strom in der Tiefe ihrer Wasser. Du bist die heimliche Kraft ihres Dauerns. Die Irrenden gehen nicht unter, weil du noch den Weg weißt. Und die Sünder werden verschont, weil du noch betest. Dein Gericht ist die letzte Gnade über den Verstockten. Und wenn du einen Tag verschlummerst, so würden sie auslöschen. Und wenn du eine Nacht nur schliefest, so wären sie dahin. Denn um deinetwillen lassen die Himmel den Erdball nicht fallen. Und alle, die dich lästern, leben nur von dir.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute zum Thema Subsistit, die eine Kirche und die vielen Kirchen, nach den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, genauer nach der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Wir hörten Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligenkreuz. Danke, Pater Dominikus, für diese Stunde, für Ihre Worte. Wir bitten Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihr Gebet, um Ihren priesterlichen Segen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.